Willkommen zum EduCouch Politsommer. Während andere Urlaub machen, packen wir die heißen Eisen der Bildungspolitik an. Wir sprechen mit den KultusministerInnen der Länder. Kritisch, offen, manchmal unbequem, aber immer mit einer Prise Humor. Was läuft gut in der Bildung? Was läuft schief? Und wie kann endlich eine sinnvolle Digitalisierung gelingen? Macht es euch gemütlich, stellt euren Drink kalt. Wir servieren euch die Statements direkt an den Strand. EduCouch Politsommer in Kooperation mit Cornelsen. Und los geht's.
Herzlich willkommen auf der EduCouch. Heute spreche ich mit der Ministerin für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Dorothee Feller. Guten Tag und schön, dass Sie dafür Zeit gefunden haben.
Sehr gerne, guten Tag.
Frau Ministerin, Sie sind seit 2022 für Bildungspolitik in Nordrhein-Westfalen zuständig. Von Haus aus sind Sie Juristin und haben eine Menge Ahnung von Verwaltungen. Sie haben also nicht Lehramt studiert und auch keine Schulkarriere gemacht. An welcher Stelle ist das eigentlich für Ihre Aufgaben im Bildungsministerium von Vorteil? Und wo ist es eventuell auch von Nachteil?
Naja, das stimmt. Ich bin von Haus aus Juristin, habe lange Zeit in einer Bezirksjugend, also in einer mittleren Behörde gearbeitet im Land Nordrhein-Westfalen, die wiederum aber auch für Schule zuständig war. Also mich begleitet das Schulthema schon sehr, sehr lange. Und da ich diese Behörde auch geleitet habe, habe ich damals schon viel mit Lehrkräften, Personalräten, aber auch mit Schulangelegenheiten insgesamt zu tun gehabt. Und von daher sind mir die Themen auch bekannt. Das Zweite, was mir sehr, sehr wichtig ist, ich versuche immer möglichst tief in das Schulsystem in Nordrhein-Westfalen, ich sage mal, einzutauchen. Also mir sind wichtig Schulbesuche, mir sind wichtig die Gespräche mit Lehrkräften und alle am Schulen Beteiligten vor Ort. In verschiedensten Dialogformaten auch, gerne auch in dem Fishbowl-Charakter, wo man wirklich in der Mitte sitzt und jeder kann sagen oder mich fragen, was er will. Natürlich aber auch mit den Verbänden, mit den Personalräten, so dass ich glaube, dass man schon einen guten Einblick bekommen kann, auch wenn es immer nur Ausschnitte sind. Und dann glaube ich aber auch, dass ich mittlerweile, ich habe 30 Jahre ungefähr in der Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen gearbeitet, in unterschiedlichen Funktionen und habe auch mehrere Verwaltungsstrukturreformen begleitet und auch umsetzen dürfen. Und ich glaube, dass man da eine Menge Erfahrung sammelt, wie man ein Haus leiten könnte oder auch sollte, wie man Prozesse steuern kann, wie man versuchen kann, viele Mitarbeiter und Mitarbeiter mitzunehmen. Das sind ja alles Themen, die auch im Schulsystem von einer großen Bedeutung sind. Und von daher glaube ich, dass ich gar beides ganz gut bedienen kann.
Die Aufgaben der nordrhein-westfälischen Regierung im Bildungsbereich sind ja vielfältig und herausfordernd. Von der Personalgewinnung an den Schulen bis zur Digitalisierung. Bitte ordnen und priorisieren Sie doch das Aufgabenfeld mal für uns. Was sind so die drei wichtigsten Aufgaben für Sie und warum?
Ja, das ist schwer, nur drei rauszupicken, weil es ist in der Tat so ein breites Feld oder wie Effi Briest sagen würde, ein sehr weites Feld. Aber für mich gehört als allererstes dazu Förderung der Basiskompetenzen. Deswegen haben wir auch klar einen Schulkompass herausgegeben, jetzt nochmal vor der Sommerpause dieses Jahres, Schulkompass NRW 2030, wo wir sagen, das wichtigste Ziel oder die wichtigsten Ziele sind für uns die Anzahl der Schüler und Schüler, die Mindeststandard nicht erfüllen bei den Studien und so weiter, deutlich zu verringern, die Anzahl der Schüler und Schüler, die Optimalstandards erfüllen, deutlich zu erhöhen und die Kinder in dem Bereich sozial-emotionale Kompetenz deutlich zu stärken. Und dann auch nochmal bei dem Berufskolleg zu gucken, dass mehr Schüler und Schüler eine Anschlussperspektive haben. Und dem ordnen wir vieles unter. Dazu gehört eben auch die Förderung der Basiskompetenzen. Ich finde es erschreckend, dass in den letzten Studien in NRW immer die Schüler und Schüler, sag mal, die festgestellt worden ist bei den Schülern und Schülern, dass sie bis zu 25% die Mindestanforderungen bei den Basiskompetenzen nicht erfüllen. Da müssen wir gegensteuern und konsequent und nachhaltig. Das ist also ein wichtiges Thema für uns. Ein anderes Thema, was wir in anderen Bundesländern ja auch sehen, aber was eben NRW auch da ist, ist das Thema Lehrkräftemangel. Eine Riesenherausforderung. Man darf auch nie vergessen, Nordrhein-Westfalen ist das bevölkerungsreichste Bundesland. Wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Bildungsministerkonferenz spreche, dann kommt Mecklenburg-Vorpommern und sagt, wir haben 300 Schulen, Schleswig-Holstein 800, Hamburg 400. Dann sage ich immer, wir haben 5.400. Das ist einfach eine andere Hausnummer, macht nochmal deutlich, dass wir ein anderes System haben und es einfach nochmal andere Instrumentarien braucht, um dieses System auch in Bewegung zu setzen. Also Lehrkräftegewinnung ist ein weiteres zentrales Thema, wo wir auch schon ein ganzes Stück vorangekommen sind. Und dann sind mir auch noch solche Themen wichtig wie Demokratiebildung und Digitalisierung.
Ich greife mal diesen einen Punkt Basiskompetenzen raus. Wir reden ja gerade in diesen Tagen über 10 Jahre, wir schaffen das. Ja, kann man gerade in jeder Zeitung lesen. Also das Migrationsthema wird ja an vielen Stellen im Lande diskutiert. Eines der wichtigsten Signale, das Sie im Bildungsbereich gesetzt haben, war das BIS-Netzwerk, also die Förderung durch Sprache und Schrift für Kinder aus Zuwanderungsfamilien. Warum ist diese Schwerpunktsetzung für Sie so wichtig und sind Sie eigentlich damit erfolgreich mit diesem Ansatz? Also man kann ja, ich frage das deshalb, man kann ja verschiedene Wege einschlagen, um die Förderung sinnvoll auf die Beine zu stellen. Sie haben diesen Schwerpunkt gesetzt. Warum ausgerechnet dieser Schwerpunkt?
Ja, also BIS ist ja, wenn man so will, ein Instrument dafür, dahin zu kommen, dass alle Schüler und Schüler, egal welchen Hintergrund sie haben, bei den Basiskompetenzen gut sind. Und ich finde, ein guter Start in Schulbildung setzt voraus, dass ich lesen, dass ich schreiben kann. Das ist für uns elementar. Und das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Teil bei der Integration. Ich muss die Sprache fördern. Und deswegen, sag mal, setzen wir auch bei dem ganzen Thema von zugewanderten Schülerinnen und Schülern einen Schwerpunkt bei den Basiskompetenzen. Und dazu hilft uns BIS. Wir haben das BIS-Netzwerk ausgeweitet mittlerweile auf 850 Schulen in Nordrhein-Westfalen. Das ist auch schon, auch bei 5400 ist das gleichwohl eine große Zahl. Und wir haben jetzt, zum Beginn dieses Schuljahres gehen wir auch dazu über, dass wir alle Methoden, die wir im BIS entwickelt haben und alle Anwendungen, die wir in BIS, den BIS-Schulen zur Verfügung gestellt haben, dass wir die jetzt allen Schulen in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung stellen. Und ich will mal sagen, das, was unsere Lehrkräfte und alle am Schulleben Beteiligten gerade bei der Integration von unseren zugewanderten Schülerinnen und Schülern leisten, das ist aller Anerkennung wert. Wir haben in Nordrhein-Westfalen roundabout 100.000 Flüchtlingskinder. Und anders als 15/16 beobachten wir jetzt, schon seit einiger Zeit, dass unter diesen Flüchtlingskindern auch viele Analphabeten sind. Und zwar Analphabeten sowohl in ihrem heimischen Alphabet oder und, je nachdem, im lateinischen Alphabet. Und ich finde, unser Ministerpräsident sagt immer, alle Kinder, die in unserer Schule sind, gehören zu uns und wir müssen uns darum kümmern, dass sie die Sprache beherrschen, weil nur so kann eine gute Integration gelingen und nur so können wir sie in die Gesellschaft auch wirklich integrieren.
Ich mache mal einen Sprung in diesen Technikbereich. KI, ein weiteres Thema, das viel diskutiert wird in der Öffentlichkeit. Nordrhein-Westfalen hat ja den Schulen bereits zu Beginn des Jahres 2023 dazu einen Leitfaden zur Verfügung gestellt, also zum Umgang mit künstlicher Intelligenz. Ihr Ministerium betreibt gemeinsam mit der Universität Siegen auch ein KI-Pilotprojekt. Es gibt auch 25 Projektschulen, Verlage, zum Beispiel Cornelsen mit der KI-Toolbox bringen eigene Angebote heraus. Bitte schildern Sie uns doch an einem oder zwei Beispielen, wie intelligente, KI-gestützte Lerneinheiten für Sie im Idealfall aussehen. Wir haben ja so eine Debatte, die wir ja, glaube ich, auch immer haben, wenn es um technische Entwicklung geht, dass viele sagen, na ja, da gibt man die alte Schule dahin und unsere gewohnten Vorgehensweisen, Hausaufgaben brauche ich nicht mehr stellen, weil die beantwortet die Maschine und so weiter. Also, wie stellen Sie sich das vor? Was ist denn ein guter KI-gestützter Unterricht?
Also erstmal, ich sage immer, früher hat die Oma bei den Hausaufgaben geholfen, jetzt ist es ChatGPT. Wir müssen es irgendwie rausfinden, was die Oma, was der Schüler, was ChatGPT. Nein, Scherz beiseite. Wir müssen ja immer wieder uns vor Augen führen, wir bilden unsere Schüler und Schüler aus für die Welt von morgen und übermorgen. Und das Thema künstliche Intelligenz ist in der Welt. Und wir müssen unsere Schüler und Schüler fit machen, dass sie die Arbeitswelt, wo die künstliche Intelligenz immer weiter eine Rolle spielt, dass sie damit auch zurechtkommen. Und für mich gibt es eigentlich drei Einsatzbereiche, in Anführungszeichen, für künstliche Intelligenz in Schulen. Einmal ist es, wir müssen den Schülerinnen und Schülern die Kompetenz vermitteln, damit umzugehen. Und die sind zum Teil heute weiter, als wir uns das vorstellen. Also die arbeiten ja heute schon damit. Das wissen wir ja. Die machen auch zu Hause ihre Hausaufgaben damit. Das heißt, ob wir wollen oder nicht, wir müssen uns diesem Thema stellen und müssen damit umgehen. Das Zweite ist, ich glaube, dass künstliche Intelligenz unsere Lehrkräfte sehr gut unterstützen kann bei der Vorbereitung von Unterricht, vielleicht auch bei der Korrektur von Klassenarbeiten. Die letzte Korrektur, die Note, muss immer die Lehrkraft setzen. Aber ich glaube, dass da viel Erleichterung im Rahmen der künstlichen Intelligenz steckt. Von daher, sag mal, müssen wir auch die Lehrkräfte in diesem Bereich fit machen, damit umzugehen. Und der dritte Bereich, ich glaube, dass durch eine geschickte künstliche Intelligenz wir auch die Schulverwaltung, die Schulleitung vor allem und auch einzelne Lehrkräfte von vielen Verwaltungsaufgaben ein Stück weit befreien können. Die rufen ja immer danach, die sind überlastet, vor allem wegen dem bürokratischen Aufwand, so wird es ja immer gesagt. Und ich habe jetzt viele Verwaltungsstrukturreformen schon mitgemacht und glaube am Ende, um wirklich dagegen zu steuern, gegen den Bürokratieaufwand, müssen wir solche Tools auch nutzen, die einfach zur Entlastung führen. Und da, glaube ich, in allen drei Bereichen stecken große Potenziale, aber auch Herausforderungen, wie gesagt, um unsere Schülerinnen und Schüler fit zu machen.
Das Stichwort nehme ich auf mit Blick auf die Unterrichtsversorgung, also die Nachwuchsgewinnung sozusagen. Sie haben ja da ein Handlungskonzept entwickelt, und das wirklich interessant zu lesen ist, weil Sie eben nicht nur auf einzelne Maßnahmen dabei fokussieren, sondern Handlungsfelder in den Blick nehmen, die das Berufsfeld des Lehrers, der Lehrerin eigentlich umfassend beschreiben. Lehrerausbildung und Lehrereinstellung, Wertschätzung und Entlastung, Dienstrecht. Und ich will das mal zusammenbringen mit einer dieser Befragungen, die wir so haben, darüber, wie sich Lehrkräfte an Schulen eigentlich fühlen. Die letzte Cornelsen-Schulleitungsstudie, da haben 69% der Befragten angegeben, sich als die eigentlichen Treiber notwendiger Veränderungen im Schulbereich zu sehen. Und 60% wären wohl sogar bereit, für eine bessere Bildung rechtliche Grenzen zu überschreiten. Nun möchte ich das ein bisschen zuspitzen. Exzellenz durch Regelbruch, ist das für Sie ein gutes Zeichen oder ein Alarmsignal? Und inwiefern passt das zu Ihrem Handlungsrahmen?
Ja, ich weiß jetzt nicht, welche Regeln die überschreiten wollen. Da muss man mal genauer hingucken. Ich glaube, dass wir schon unseren Schulleitungen, unseren Lehrkräften viele Möglichkeiten gegeben haben. Sag mal, der Bereich Handlungskonzept Unterrichtsversorgung geht ja darum, möglichst viele Lehrkräfte fürs Schulsystem zu gewinnen und auch den Lehrerberuf attraktiv zu machen. Ich habe gerade noch ein Video mir angeschaut, was wir im Rahmen unserer Lehrkräfte-Werbekampagne auch eine Maßnahme aus dem Handlungskonzept umsetzen werden und wo man wirklich Lehrkräfte, das sind ja echte Lehrkräfte, die wir da einsetzen, die von Begeisterung von ihrem Beruf erzählen. Das ist einfach toll zu sehen, dass es eben diese auch gibt. Aber ich weiß, auf der anderen Seite gibt es auch Lehrkräfte, die sagen, wir sind überlastet und die auch sagen, wir haben so viele gute Vorschläge, können wir die nicht mal einbringen? Und das haben wir sehr ernst genommen. Wir haben eine Schulleitungsarbeitsgruppe eingesetzt mit Schulleitungen, die ich auch selber moderiert habe, weil ich halte Schulleitungen für ganz zentrale Rollen in unserem Schulsystem. Wenn wir in Schule was erreichen wollen, sind das unsere Ansprechpartner. Und da muss man schon mal mit denen ins Gespräch kommen, wie sie dann ihre Rolle verstehen und was sie brauchen, um gute Schulleitung zu sein. Und da ist ja ein großes Spannungsfeld. Wir haben ja dreizügige Grundschulen und gleichzeitig haben wir achtzügige Gesamtschulen mit 2000 Schülerinnen und Schülern. Das zeigt nochmal die Führungsspanne, die wir auch bei Schulleitungen haben. Und ein Ergebnis dieser Arbeitsgruppe, wobei die noch weiter tagt, also aber ein Zwischenergebnis kann man ja mal sagen, ist, dass wir im Frühjahr dieses Jahres ein Funktionspostfach geschaltet haben für 3 Monate, wo alle Schulleitungen in Nordrhein-Westfalen aufgefordert waren. Sie konnten uns Vorschläge machen, wo sie meinen, wo wir im Bereich des Verwaltungsaufwandes es Vorgaben gibt und so weiter, die man deutlich abbauen könnte oder was wir anders machen könnten. Und insgesamt, nach den ersten Auswertungen, haben wir 590 Vorschläge, die wir zurzeit jetzt alle bewerten und auswerten. Und ich sage schon immer, wir müssen uns alle gemeinsam in allen Schulaufsichten, also wir als Ministerium, aber auch bei den verschiedenen Schulaufsichten, die wir im Land Nordrhein-Westfalen haben, mal alle tief in die Augen schauen, ob wir nicht mal die Fenster aufmachen und ein bisschen durchlüften und auch mal Vorschriften sein lassen. Also ich bin mir sicher, dass wir Vorschriften haben oder Gewohnheiten zum Teil auch haben, die aus der Historie ihre Berechtigung hatten, die irgendwann mal eingeführt worden sind, aber keiner mal gefragt hat, brauchen wir sie heute noch? Und da erhoffe ich mir einfach, damit wirklich mal frischen Wind durchwehen zu lassen, der auch spürbar ist.
Spannend. Wir spielen mal ganz kurz, widersprechen Sie mir oder stimmen Sie zu? Ich mache bewusst provokante Aussagen zur Bildungspolitik und Sie können in kurzen 2, 3 Sätzen zustimmen oder widersprechen. Der erste Satz: Der Föderalismus in der Bildung ist ein Innovationshemmer und gehört abgeschafft.
Um Gottes Willen. Nein, also ich bin absolute Anhängerin des Föderalismus und ich will Ihnen das mal an einem Beispiel erläutern. Und zwar mal runtergebrochen auf das Land Nordrhein-Westfalen. Man sagt ja vom Land Nordrhein-Westfalen, das ist die kleine Bundesrepublik. So, ob das so stimmt, ich lasse mal so stehen. Wir sind halt ein großes Bundesland, ein großes Flächenland mit ganz unterschiedlichen Regionen. Und wir haben ja hier in Nordrhein-Westfalen als Behörden unterhalb der Landesregierung, die sogenannten Bezirksregierungen, in manchen Ländern heißen es Regierungspräsidien, davon 5 an der Zahl. Warum machen wir das? Um einfach näher dran zu sein, weil die Regionen in der Tat sehr unterschiedlich sind. Und wenn wir glauben schon in Nordrhein-Westfalen, dass das für unser Land gut ist, glaube ich, ist es auch für die Bundesebene gut. Wir können einfach als Bundesländer näher am Geschehen sein und die Spezifika der einzelnen Regionen besser abbilden. Was uns aber nicht, das will ich aber ergänzend dazu sagen, woher kommt denn immer dieser Wunsch, ist der Föderalismus da richtig? Was uns nicht davon abhalten darf, gerade auch in der Bildungsministerkonferenz, auf immer wieder den Versuch zu machen, Dinge gemeinsam abzustimmen.
Der zweite Satz, wir regulieren Schulen viel zu stark und sollten ihnen mehr Autonomie gewähren.
Ja, da bin ich ja durchaus für, wobei man immer wieder gucken muss, es gibt da so ein Ja und Nein. Ich glaube, es gibt Bereiche, wo ich auch glaube, dass die Schulen heute schon viel Autonomie haben und vielleicht auch manchmal gar nicht so genau das wahrnehmen, wie sie eigentlich könnten. Nur das eine. Und das andere ist ja mit dem Beispiel, was ich vorhin sagte, dass es, glaube ich, durchaus auch Möglichkeiten gibt, den Schulen noch mehr Freiräume zu geben oder sie zumindest ein Stück weit von Vorgaben zu entlasten.
Dritter Satz, Deutschland braucht ein bundesweites Handyverbot an Schulen, um die psychische Gesundheit der Schülerinnen und Schüler zu schützen und soziale Interaktionen zu ermöglichen.
Also sehe ich auch etwas anders. Also ich glaube, dass Schulen sich jeweils eine Handyregelung geben müssten. Wir haben uns hier in Nordrhein-Westfalen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen beraten lassen, die uns gesagt haben, macht keine allgemeine Vorgabe von oben herab, sondern sagt den Schulen, ihr müsst euch eine Regelung geben. Sagt auch, in welche Richtung die gehen könnte, mit Musterverordnung und so weiter. Aber dass die Schulen sich innerhalb der Schulkonferenz selber um das Thema kümmern. Wieso? Erstens, um die Akzeptanz auch innerhalb der Schülerschaft damit zu steigern. Da haben wir auch bei uns in Nordrhein-Westfalen mit der Landesschülervertretung auch gesprochen. Das ist das eine. Das zweite ist, auch die Hoffnung niemals aufzugeben, wenn man das in der Schulkonferenz diskutiert, mit allen Vertretungen, die in der Schulkonferenz sind, auch ein Signal an die Eltern zu setzen, sich nochmal Gedanken zu machen, wie ist das denn zu Hause mit der Handynutzung? Und wir haben zwar die Mühe gemacht und haben mal ausgerechnet, wie viele Stunden ist ein durchschnittlicher Schüler in einer weiterführenden Schule in der Woche wach? Und er ist ungefähr 110 Stunden in der Woche wach. Davon verbringt er hoffentlich 28 Stunden im Durchschnitt wach in der Schule. So, und daran sieht man, den Rest der Zeit ist er wo Hause. Und deswegen bei der Handynutzung an der Schule geht es doch vor allem darum, dass die Schülerinnen und Schüler sich auf den Unterricht konzentrieren und dass sie auch auf dem Schulhof miteinander reden. Aber ein ganzes Verbot, gerade bei den weiterführenden Schulen, glaube ich, wird auch der Lebensart der jungen Menschen heute nicht gerecht. Für die ist auch, wenn sie mit den jungen Menschen sprechen, eine Verabredung über WhatsApp gehört für die heute dazu, wie wir es früher übers Telefon gemacht haben. Also finde ich, muss man schon sehr genau hinschauen. Und als wir in Nordrhein-Westfalen diese Regelung gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir wollen bis zum Herbst dieses Jahres, dass jede Schule sich eine Regelung gegeben hat, haben auch viele Schulen im Vorfeld gesagt, geben Sie bloß nicht von oben jetzt generell eine Regelung vor, weil viele Schulen sich auch schon längst auf den Weg gemacht haben. Auch das muss man ja mal fairerweise sagen.
Und der letzte Satz, mit dem richtigen Einsatz von KI könnte man den Lehrkräftemangel um mindestens 50% reduzieren.
Nein, KI ist immer nur ein Tool zur Entlastung, ist ein Hilfsmittel, wenn man so will, ein sehr intelligentes Hilfsmittel, aber es ist ein Hilfsmittel. Es wird nie die eigentliche Lehrkraft im Lehrerzimmer und im Klassenraum ersetzen.
Und dann springe ich mal in den Bereich der Bildungsmedien. Was ist da eigentlich für Sie die spannendste Entwicklung? Stichworte sind ja Differenzierbarkeit, Adaptivität. Sie waren ja in Nordrhein-Westfalen mit dem M-Book Geschichte und dem Biobook eines der ersten Länder, die digitale Innovationsprojekte im Bildungsmedienbereich angeschoben haben, um die Potenziale dieser Medien aufzuzeigen, Anregungen zu geben, auch für Verlage Anregungen zu geben. Jetzt könnte ich böse formulieren, mehr als 10 Jahre später besteht die Mehrheit der Bildungsmedien immer noch aus Papier, weit über 90%. Und der digitaldidaktische Fortschritt hält sich in Grenzen. Und wir wissen, dass viele von unseren Vorgaben, die wir machen im Bereich der Inklusion, der Differenzierung, der Kultursensibilität, was auch immer, wahrscheinlich nur umsetzbar sind mit hochdifferenzierbaren, digitalen, multimedialen Bildungsmedien. Deswegen kurz zusammengefasst am Ende die Frage, wie sieht denn das nächste Innovationsprojekt Nordrhein-Westfalens in diesem Bereich aus?
Ja, also ich glaube, man muss ein gutes Verhältnis zueinander finden. Was ist analog, was ist digital? Wenn ich auf Veranstaltungen bin, ich halte auch viele Reden oder bin bei Podiumsdiskussionen dabei, dann stellen mir oft Eltern die Frage, Mensch, müssen wir nicht mit dem Thema Digitalisierung in Schule wieder ein Stück zurückgehen? Wir lesen das in Dänemark oder in anderen Staaten. Da wird die Digitalisierung in Schule ja auch zurückgefahren. Dann sage ich immer, da können wir ganz gelassen bleiben, denn soweit wie die Länder waren wir hier noch nie. Also von daher, man muss immer sagen, Digitalisierung hat eine dienende Funktion, wird sie auch immer haben. Ich habe ja gerade schon mal betont, es wird immer eine Lehrkraft im Klassenzimmer sein müssen. Aber man darf auch, oder wir müssen auch die Chancen, die in digitalen Tools stecken, auch wirklich nutzen. Und deswegen haben wir in Nordrhein-Westfalen auch im Zusammenhang mit unserem Ziel Förderung der Basiskompetenzen das immer kombiniert mit digitalen Tools. Zum Beispiel Leon, die ja auch jetzt einen Preis gewonnen haben, also Leseraum Online. Das ist wunderbar zu sehen, wie Schülerinnen und Schüler zusammen vor einem iPad sitzen und sich gegenseitig vorlesen, sich auf die Schulter tippen, wenn sie sagen, Tandem lesen, jetzt bist du dran, dann lese ich wieder vor. Das begeistert die Schülerinnen und Schüler und gleichzeitig werden sie auch zum Teil sofort korrigiert, wenn was nicht gut gelaufen ist. Oder das neue Tool, was wir jetzt zum Beginn dieses Schuljahres an die Schulen gegeben haben, da geht es genau um das Thema Alphabetisierung. Da hat uns die Universität Münster ein Tool entwickelt, Mein Anfang auf Deutsch, wo ich eben auch mit digitaler Unterstützung in Form von Dialogen als Schüler oder Schülerin, die überhaupt die Sprache überhaupt nicht kann, dann dennoch lerne, sag mal, die ersten Silben auf der deutschen Sprache zu sprechen. So, und das sind Punkte, wo man wunderbar sehen kann, das kann ich mit dem digitalen Tool vielleicht sogar besser als Unterstützung, als wenn ich es nur analog an der Tafel mache. Und diesen Weg werden wir konsequent weitergehen.
Und da wir schon fast wieder am Ende unseres Gesprächs angekommen sind, vielleicht nochmal eine etwas grundlegendere Frage zur Bildungsdigitalisierungsgeschichte in Deutschland, wenn man so will. Wenn man sich mal das KMK-Strategiepapier von 2016 digitalen Bildung ansieht, dann orientierte schon dieses Papier auf eine Befähigung zu einem, Zitat, Leben in Digitalität. Das heißt ja letztlich, dass wir die Digitale als eine von mehreren Realitäten verstehen, die wir gestalten und die wir mit Leben erfüllen, weil sie ein unabdingbarer Teil unserer Existenz ist. Ich will das nochmal so hervorheben, weil ich manchmal glaube, das ist immer noch nicht an allen Stellen so angekommen. Manchmal denkt man, naja, Digitalisierung ist wieder so eine Zusatzaufgabe, die kommt nach oben auf den großen Haufen drauf, aber im Wesentlichen bleibt unsere Welt, wie sie ist. Deswegen die Fragen, mit welchen Ideen wollen Sie denn dafür sorgen, dass dieses Leben in Digitalität auch an den Schulen in Nordrhein-Westfalen noch stärker etabliert wird und welche nur in der analogen Welt funktionierende Denke muss dafür aus Ihrer Sicht am schnellsten über Bord geworfen werden?
Ja, erstmal müssen wir offen sein für digitale Entwicklung, auch im Bereich der künstlichen Intelligenz. Wir dürfen das nicht alles verteufeln. Da gibt es Risiken, aber eben auch große Chancen. Und dafür müssen wir offen sein. Nochmal, ich betone das nochmal, wir bilden in unseren Schulen die Schüler und Schüler für die Welt von morgen und übermorgen aus. Und wir sehen ja gerade bei der Entwicklung von ChatGPT, wie schnell die Entwicklung geht. Und wir wissen ja heute gar nicht, wie die Arbeitswelt morgen aussieht. Und wir müssen doch unseren Schülern und Schülern das Grundwerkzeug mitgeben, dass sie damit klarkommen. So, und ich glaube, wir müssen unsere Lehrkräfte mitnehmen. Wir müssen im Rahmen der Lehrerausbildung nochmal gucken, wie das Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz eine Rolle spielt. Wir haben jetzt gerade in NRW eine Lehrerausbildungsreform angestoßen. Wir haben gerade dazu eine Verbändeanhörung laufen. Seit 2-3 Tagen, glaube ich, ist das so. Das Zweite ist, wir werden allen unseren Lehrkräften in Nordrhein-Westfalen eine Fortbildung anbieten, eine digitale Fortbildung anbieten im Bereich künstliche Intelligenz, um einfach mal eine Hürde abzubauen, sehr niederschwellig, um die, sag mal, schlichtweg mal zu zeigen, was kann künstliche Intelligenz, welche Auswirkungen hat das auf die Arbeitswelt generell, aber eben auch auf den Lehrerberuf, also einfach so, um Grundinformationen mal reinzugeben. Wir werden in Nordrhein-Westfalen ja Gebrauch machen von der Abiturreform. Das heißt, wir werden unser Abitur nochmal reformieren. Wir werden in Nordrhein-Westfalen ein 5. Abiturfach einführen und zwar genau deswegen auch, weil wir damit neue Prüfungsformate ausprobieren können, mit Projektarbeiten und so weiter. Und da glaube ich, dass das auch nochmal einen Schub geben wird in Richtung Digitalisierung künstlicher Intelligenz, weil wenn wir dann am Ende im Abitur andere Prüfungsformate haben, wird das natürlich auch ausstrahlen auf die Klassen vorher und auch, wie gesagt, in der Stufe 1. Und darüber erhoffe ich mir schon auch nochmal deutliche Veränderung. Und ich glaube, wenn ich mir heute die jungen Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter anschaue, mit denen ich mittlerweile 3-mal auch gesprochen habe, auch im Rahmen der Lehrerausbildung, ich würde mir wünschen, die kommen mit sehr innovativen Ideen, die gehen auch mit Technik ganz anders um, also viel lockerer, die haben einen ganz anderen Zugang dazu, die haben sofort eine Idee, wie sie das auch im Unterricht einsetzen können, auch zur Erleichterung ihrer Arbeit. Und ich würde mir wünschen, dass mal durch unsere Lehramtsanwärter auch in Schulen dann anderes Flair sozusagen reinkommt und die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, wenn sie dann junge Lehrkräfte sind, auch die Möglichkeit haben, ihr Wissen mit der neuen Technik auch in der jeweiligen Schule noch mal gut anbringen zu können.
Frau Ministerin, vielen Dank für dieses Gespräch und viel Erfolg bei der Barrierearbeit.
Danke, das kann ich gebrauchen.